Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst den Predigttext aufschlagen, der sich heute im Alten Testament wiederfindet. Und zwar ist das Psalm 22. Ich möchte uns zunächst den ganzen Psalm vorlesen, dann in der Predigt darauf eingehen. Psalm 22. Dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. So umringen mich große Stiere. Mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen. Und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Welt. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Sie werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in dem Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Liebe Gemeinde, die Gliederung der heutigen Predigt ist ganz einfach. Denn ich möchte heute einfach mit uns gemeinsam diesen Psalm durchgehen. Ich habe mal in einem Buch gelesen, ich glaube Stephen Johnson, es war, der diesen Psalm einmal durchgepredigt hat in 32 einzelnen Predigten. Das wollte ich heute etwas kürzer machen und auf eine Predigt reduzieren. Was ich damit sagen will, ist, dass dieser Psalm sicher das Potenzial für 32 Predigten hat, dass die Intensität, wie es uns vielleicht auch aufgefallen ist, schon beim Lesen wuchtig ist, gewaltig ist, dass er uns hier wirklich eine der ganz zentralen Stellen des Alten wie auch des Neuen Testamentes befinden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und auch des Nachts habe ich keine Ruhe. Auch wenn in dem ersten Vers in diesem Psalm steht, dass es ein Psalm Davids ist, wird uns in dem zweiten Vers sofort klar, um was es hier wirklich geht. Es ist kein Psalm, der Davids Gefühlswelt beschreibt. Es ist kein Psalm, der von David selbst stammt. Der Heilige Geist gibt ihm etwas ein, gibt ihm Worte ein, die er hier verfasst und die Jesus am Kreuz selbst formuliert. In ganz leichter Abwandlung zitiert er diesen Vers. Oder vielleicht ist es besser, wenn wir andersrum formulieren. Dieser Vers hier in Psalm 22 zitiert das, was Jesus am Kreuz sagt. Und wir wissen ganz genau und wir wissen sofort, dass es in diesem Psalm eben nicht um David geht, sondern um Jesus. Es ist der Heiland am Kreuz, den wir hier reden hören. Es sind tiefe Worte, die wir hier hören. Denn wenn wir uns einmal vergegenwärtigen, dass Jesus hier selbst spricht oder selbst diese Verse auf sich anwendet am Kreuz, sind es keine Verse, die wohl in unseren Ohren klingen. Wenn ich zu irgendjemand heute hier sagen würde, warum hast du mich verlassen? Wie wäre dann das Verhältnis zwischen uns? Der Einstieg ist hart. Das ist ein Bewusstsein, dass Jesus dort am Kreuz einsam und verlassen ist. Wir haben es gelesen heute und wir wissen es vielleicht auch aus den Erinnerungen, aus den Erzählungen, dass alle Menschen Christus verlassen hatten. Dass alle Menschen sich bereits gegen ihn gewendet hatten. Aber jetzt, in diesen Aussagen, geht es an das Eingemachte. Warum hast du, Gott, mich verlassen? Was David hier formuliert, beschreibt das, was Jesus am Kreuz seine der letzten Worte sagt. Der Letzte, der ihn verlässt, ist sein Vater, sein Gott, auf dem all sein Vertrauen liegt. Diese Frage klingt in unseren Ohren ja bereits wie ein reiner Vorwurf. Wir lesen das Fragezeichen und wir haben sofort das Gefühl, dass es gar nicht darum geht, eine ausführliche Antwort zu bekommen. Fast wie eine rhetorische Frage klingt dieses, warum hast du mich verlassen? Die Bedeutung dieser Worte ist doch so etwas wie, musste es wirklich sein? Ist es wirklich das Maß, das angewendet werden muss? Es ist nicht wirklich eine Frage, die beantwortet werden will, in dem Sinn, dass die Gefühle beschrieben werden, warum der eine den anderen verlässt, sondern es geht um das Maß, es geht um die Härte der Strafe, die Jesus am Kreuz aushalten muss. Es geht um die Frage danach, musste es wirklich sein, dass Jesus von dem wertvollsten, von der wertvollsten Verbindung, die ihn im Leben hielt, getrennt werden musste. Und tatsächlich ist es so, dass es genau so passieren musste. Er war tatsächlich dort am Kreuz ganz alleine. Nicht nur alle Menschen hat ihn verlassen, sondern auch sein Vater. Es war vielleicht die einsamste Stunde, die es je gab. Die einsamste Einsamkeit, die man sich vorstellen kann. Vielleicht die Definition der Einsamkeit schlechthin. Eine Einsamkeit ohne Menschen und ohne Gott. Wir lernen aus diesen Versen und lasst uns das durchaus einmal ganz praktisch sehen, dass Gott bewusst, planvoll und gezielt auch in diese Einsamkeiten hineinführt. Er hat Jesus gezielt dort an das Kreuz geführt, weil sein Plan größer ist als alles Empfinden, als alle menschlichen Gedanken gar. Jesus wusste von diesem Plan. Wir brauchen uns darüber keine Frage zu stellen. Er war nicht überrascht, dass das passieren würde. Aber deshalb wurde er auch nicht gefühlskalt oder wie wir sagen würden, unmenschlich. Dennoch glaube ich, dass der Schmerz und die Wucht der Sünde, die er am Kreuz trug, schwer auf ihm lag. Er wurde nicht kalt in diesem Plan Gottes. An dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, da wurde, wie ich es bereits gesagt hatte, so etwas wie die Einsamkeit definiert. Die äußerste und tiefste Einsamkeit. Allerdings, ich möchte ganz kurz einmal auf den Plan Gottes eingehen, nur weil sie einem höheren Ziel diente. Nämlich die Gemeinschaft. Die Einsamkeit diente im Grunde dazu, dass Gemeinschaft hergestellt werden konnte zwischen Christus und dem Vater und auch zwischen allen Erwählten mit Christus im Himmel. Das ist der größere Plan. Aber dazu hören wir mehr, auch am Ostermontag. Ich möchte gar nicht auf den weiteren Plan eingehen, sondern nur das, was wir heute besprechen, in diesen Zusammenhang stellen. Lasst uns nun an dieser Stelle, nach diesem Einstieg und nach der Erkenntnis, dass wir genau wissen, dass in diesem Psalm im Grunde Jesus redet, dass wir im Grunde von der Kreuzigung hören, weitergehen in den Versen. Dort heißt es, aber du, der heilige Israel, bleibst Israels Lobgesang. oder wie es hier in der moderneren Schlachterübersetzung heißt, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Es ist ja sehr interessant, dass dieser Psalm gerade an dieser Stelle mit einem Blick zurück beginnt. Mit einem Blick auf die Väter, auf die Vorfahren. Es ist David, der hier unsere Gedanken führt. Weil der Heilige Geist, der hinter alledem steht, verweist nun einmal darauf, dass bereits die Väter in ihrem Vertrauen, in ihren Lobgesängen, in ihrem Leben mit Gott auf den einen und wahren Gott vertraut haben. Dass es das ist, was sie ausmachte. Wir halten vielleicht an dieser Stelle einfach einmal kurz fest und vielleicht kommt ja manchmal in uns auch die Frage auf, wie war das denn? Wie wurden Menschen denn früher gerettet? Wie wurden denn Menschen zu Zeiten des Alten Testaments gerettet? Wie war es denn mit deren Erlösung? Sie kannten doch im Grunde Jesus gar nicht. Sie hatten Golgatha nicht gesehen, sie hatten keine Schriftzeugnisse davon. Wie war es denn? Wie sind sie denn gerettet worden? Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Verse lesen, eine Antwort auf diese Frage finden. Wenn wir hier hören, dass die Väter bereits auf Christus vertraut haben. Dass er es war, der vor ihrem Sinn stand, als sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Dann verstehen wir vielleicht auch, dass es durch alle Zeiten hinweg immer nur einen Blick für Gott in Bezug auf die Errettung gab. Dass es immer nur einen Weg gab, in dem Menschen errettet wurden, der zwar stückchenweise offenbart wurde, der zwar, wie vielleicht, wenn man sich einen Vorhang vorstellt, immer mehr offenbart von dem, was dahinter liegt, im Sinne von, welchen Plan Gott ausführte und welchen Plan Gott verfolgte. Aber eins war immer klar, zu allen Zeiten war es der, der dort an dem Kreuz hing und von dem Vater verlassen wurde, der das Volk errettete. Er war derjenige, der durch alle Generationen das Volk rettete. Lass uns weitergehen in unserem Text. Im 7. Vers heißt es, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Ihr Lieben, Jesus Christus ist der einzige Mensch ohne Sünde gewesen. Eigentlich hätten alle Menschen vor ihm stehen bleiben müssen und ihn bewundern. Aber wenn wir in sein Leben betrachten, dann beobachten wir immer wieder Menschen, die von ihm abgestoßen wurden. Die so stark von ihm abgestoßen wurden, dass sie im Grunde Angst hatten vor ihm. Dass sie sich ekelten vor ihm. Dass der Umgang mit ihm so ekelerregend war, dass sie alles taten, um ihn loszuwerden. Er wurde zum Abschauen für jeden, der nicht von ihm überwältigt wurde. Sicher fühlten sich die Menschen auch immer wieder von Jesus hingezogen und folgten ihm und zogen auch mit ihm durch die Lande. Aber dennoch, wenn es wirklich auf die zentralen Aussagen kam, dann begannen sie, ihn zu hassen, ihn loswerden zu wollen, ihn zu verspotten. Und gerade wenn wir auf die Kreuzigungsgeschichte schauen, dann sehen wir doch, dass die ganze Vorbereitung, dass Jesus ans Kreuz ging, ein einziger Spott und Hohn von diesem Mann war, der eigentlich hätte bewundert werden müssen. Die Menschen haben alles in ihnen abgetötet, was in irgendeiner Weise für Jesus sprach, und verstiegen sich in eine Raserei, in einen Abschaum, der für uns manchmal auch abstoßend wirkt, wenn wir das lesen. Aber ich möchte einmal eine Frage dabei stellen. Was unterscheidet diese Menschen, die dort in Jerusalem schrien, kreuzige ihn, was unterschied diese Menschen eigentlich von einem Paulus, der Christen tötete, je mehr, desto besser, der Gott beschützen wollte vor dieser neuen Lehre, die hereindrang? Was unterschied diese Menschen von Petrus, der Christus verleugnete, obwohl er in den Tod gehen wollte? Oder von den Schriftgelehrten, die ihn töten wollten, obwohl es Jesus ihnen vorhersagte, dass sie ihn töten wollen? Oder von Pontius Pilatus, der nicht besser wusste, als seine Hände in Unschuld zu waschen, anstatt das Unheil abzuwenden, der sich doch verhält wie das Sinnbild der Ignoranz, der sich davonschleichen will an jeder Stelle, wo es irgendwie nur geht. Hauptsache, mir lastet keiner was an. Wer kann eigentlich auf irgendwelche Menschen zeigen, die schlimmer sind als er selbst? Kann irgendeiner von uns mit gutem Gewissen auf einen anderen zeigen und sagen, ja, der wollte Christus töten, aber ich nicht? Stellen wir uns doch dieser Frage. Ist es nicht so, dass im Grunde in unserem Herzen wir unser Leben lang Christus auch verfolgen? Dass wir davonrennen? Dass wir uns davonschleichen wollen? Dass wir ignorieren wollen? So lang, bis Christus uns festhält. Zählen wir doch auch zu der Reihe der Menschen, die im Grunde nichts Besseres vorhaben, als diesen Christus auch kreuzigen zu wollen. Zählen wir auch zu diesen Leuten, von denen Jesus hier redet, die ihn spotten, das Maul aufsperren, die ihn ablehnen, die sich schütteln, die sich winden, die wegrennen vor ihm. So lange, bis an einem Tag uns dieser Christus erscheint als Heiland, bis wir verstehen, dass dort, wo er hing am Kreuz, eben keiner hing, der Spott verdient hat, sondern der Einzige, der keinen Spott verdient hat. Lesen wir noch einmal weiter in diesem Spott oder in diesen Versen hier, ab Vers 9. Da heißt es, er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. So bringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umringt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Vielleicht sind diese Verse die beste oder die intensivste Beschreibung, was Christus am Kreuz empfand, wenn er auf die Menschenmenge um ihn herum schaute. Wir haben ja nun, wenn wir im Neuen Testament lesen, vielleicht am Kreuz immer diesen Heiland im Blick, der seinen Plan vor sich hatte, der wusste, dass der Vater ihn von den Toten auferwecken wird, der sein Vertrauen darauf setzte und sein Leben dafür ließ. Wenn wir hier an dieser Stelle einmal innehalten und überlegen, was Jesus hier beschreibt. In all diesem Spott, den die Menschen ihm zubereitet haben, indem er an dem Kreuz hängt, schaut er um sich herum und beschreibt all diese Kraft, die gegen ihn aufgewendet wurde. Und er sieht, wie er darin zerrieben wurde. Es ist im Grunde ja interessant, dass diese Beschreibung im Alten Testament steht. Die Bildsprache der Psalme hier ist uns vielleicht an manchen Stellen sogar ein bisschen näher als die auf den Punkt gebrachten theologischen Aussagen des Neuen Testaments. Vielleicht ist es so, wenn wir das lesen, dass wir uns viel besser vorstellen können, wie diese Drangsal war, die Jesus empfand. Wie er ausgetrocknet war. Wie er sich wie eine zertretene Scherbe vorkam. Wie er umringt war, bedroht war, zerbrochen war, ausgerenkt war. All diese Bilder, wenn wir die zusammenfügen, passen sie zum einen genau auf das, was wir aus anderen Beschreibungen in Elementen dort von dem Kreuz gehört haben, und andererseits beschreiben sie so dramatisch und so tief, wie vielleicht an keiner Stelle, wie sich all dieses Leid auf Christus dort am Kreuz vereinte, wie alles auf ihm landete und wie tief diese Einsamkeit war in völliger Zerbrochenheit. Ich habe einmal, als wir Abendmahl feierten, hier, ich muss es gestehen, heimlich das Lesen unseres Textes verlassen und mir einmal parallel dazu diese Stelle hier aus Psalm 22 durchgelesen. In dem Bewusstsein, dass wir ein Abendmahl feiern, in dem uns dieses zerbrochene Brot vor Augen steht, als Symbol dafür, wie Jesus zerbrochen ist. Ich finde es unglaublich intensiv, wie Psalm 22 diese Zerbrochenheit von Christus darstellt. Und lesen wir noch einmal weiter in Vers 19. Und vielleicht, wenn wir jetzt weiterlesen, kommt uns sofort der Gedanke auf, dass es jetzt wieder fast wie ein Sprung ist in das, was wir im Neuen Testament lesen. Wie genau sich doch alles zusammenfügt. Das heißt es, sie teilten meine Kleider unter sich und sie werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht fern, o meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen der Löwen. Ja, du hast mich erhöht und gerettet von den Hörnern der Büffel. Man muss nicht sehr kompliziert interpretieren, um zu verstehen, dass das Zerteilen der Kleider genau das ist, was wir gelesen haben, dass die Soldaten mit Jesu Kleidern taten und sein Untergewand, das aus einem Stück gewebt war, und dass sie ein Los warfen. Es steht uns wie vor Augen und wir können es uns bildlich vorstellen, sie saßen da, teilten seine Kleider auf. Aber bitte noch einmal, wir lesen im Moment gerade Psalm 22. Das ist die Ankündigung dessen und das ist das, was Jesus vor sich sieht. Das sind die Worte, die wir im Grunde von ihm hören. Sie teilten meine Kleider unter sich auf und warfen das Los um mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht fern, o meine Stärke, eile mir zu Hilfe. War das letzte Stück Kleidung, den wir es einmal bildlich übertragen wollen, das er noch anhatte. Du aber, Herr, sei nicht fern. Es war das letzte Stück, das er noch trug. Vergessen wir nicht, auch dieses Stück wurde ihm an letzter Stelle entrissen. Wenn wir dann lesen, wie dieses erhöhte Opfer hier vor den Hörnern der Büffel steht, vielleicht ist es das zu übertragen auf diesen Hügel in Golgatha, in dem Jesus erhöht stand und vor ihm die Meute, die nichts Besseres wusste, als laut zu brüllen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann, wenn wir weiterlesen in Vers 23, wendet sich dieses Bild ein ganzes Stück. Dort heißt es: So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Ich lese es nochmal mit einer besseren Betonung. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Beachten wir bei dieser kleinen Passage einmal drei Dinge. Zunächst einmal ist hier die Rede vom Samen Jakobs und vom ganzen Samen Israels. Wir wissen ja, ich denke, das haben wir in den vorangegangenen Predigten ja intensiv besprochen, dass wenn von den Samen in der Einzahl die Rede ist, dass das die Ankündigungen auf Christus sind. Dass wir von dem Samen als Nachfolger reden, dass sich das immer genau auf Christus bezieht. Dass der Same im Grunde nicht ein großer Samensack oder Eimer ist, sondern dass es der Christus ist, von dem die Rede ist. Und dann möchte ich auch noch auf einen Begriff hinweisen, der hier verwendet wird. Wir lesen ja vielleicht erstaunlicherweise hier in Vers 23: Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Inmitten der Gemeinde ist eine Formulierung, die uns natürlich sehr modern erscheint, aber die genau das Zentrum des Lobpreises bezeichnet und genau hier das Zentrum des Blickes von Jesus ist. Lobpreis und Anbetung gehört inmitten der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, die Christus preist. Aber die Gemeinde ist auch der Körper, der Leib, den Christus vor sich hat. Für die Gemeinde, für die Gemeinschaft der Auserwählten ist Christus dort am Kreuz gestorben. Das sind diejenigen, die aufhören, in ihrem Hass gegen Christus zu verweilen. Das sind diejenigen, die aufhören, ihn am Kreuz zu verspotten. Das sind diejenigen, die ablassen davon, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Und wenn wir so wollen, dann ist das Reden der Gemeinde oder das Erwähnen der Gemeinde genau das Gegenbild zu dem, was wir vorher in der langen Passage über den Spott und die Verspottung von Christus gehört haben. Das ist sozusagen, wenn alles vorher die Schande ist, der Ruhm. Das ist das, wofür Christus ans Kreuz gegangen ist. Wenn die Kreuzung auf der einen Seite vielleicht der Tiefpunkt ist, so redet hier David vom Heiligen Geist getrieben eigentlich vom Höhepunkt, nämlich von der Gemeinschaft Gottes mit seiner Gemeinde und von dem Lob inmitten dieser Gemeinde. Einen dritten Punkt will ich noch erwähnen. Das ist uns vielleicht schon sehr eingängig, aber auch hier ist es so, dass sehr klar zum Vorschein kommt, dass Jesus für die Armen und für die Verabscheuten gestorben ist. Ist uns aufgefallen? Vers 25, dass es heißt, denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Seht, einerseits ist es natürlich so, dass sicher Jesus, als er die Einsamkeit selbst dort am Kreuz definierte, der Ärmste unter aller Armen wurde. Der Einsamste aller Einsamen wurde. Aber er steht auch sinnbildlich für all die Elenden. Für all diese Elenden, die vor ihm stehen und sich selbst nicht verstehen, die sich selbst verdammen und verurteilen, die hungrig sind, die durstig sind. Wenn wir hier einmal weiterlesen, in Vers 27 sagt er ja genau dies, die Elenden sollen essen und satt werden. Gehen wir jetzt noch ein Stückchen weiter hier in dieser Passage. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Das ist ja, wenn ich das lese, dass die Elenden satt werden sollen, muss ich immer an Johannes 6 denken, in dem sich Jesus selbst als das Brot bezeichnet. An anderer Stelle bezeichnet er sich als lebendiges Wasser. Wasser, bei dem jemand nie wieder Durst bekommt. So ist er auch Brot, bei dem man nie wieder Hunger bekommt. Dann kommen all diese Menschen, die Christus verspotten und gegen ihn eingestellt sind, immer so satt vor. So wenig Bedarf haben, denen alles so glatt geht, die so wenig zerbrochen sind. Und wir kommen auch diese Menschen, die bei Christus sind, immer wieder zerbrochen vor. Manchmal gar hilflos, fragend. Einerseits wissen sie ja viele Dinge über Christus und können sie auch weitergeben, aber sie erscheinen doch immer ein wenig, wie ich es gerne formuliere, rumpelig. Eben nicht so glatt, eben nicht so rund. Das ist ja auch eine der Herausforderungen, die wir in der Gemeinde haben. Eben mit Menschen zusammen zu sein, die zu den Elenden zählen. Die jeden Tag ihres Lebens sich mit einem guten Gewissen hinstellen können und sagen, ich bin nicht in der Lage, mein Leben zu meistern. Ich bin nicht in der Lage, es zu beherrschen. Die keine Angst davor haben müssen, schwach zu sein. Denn ihr Starker ist der, der schwach wurde für sie am Kreuz. Und so scheint mir dieses Essen und dieses Aufnehmen und dieses Sattwerden in Christus irgendwie immer wie ein Bild des Zerbrochenseins, das Aufnehmen dieses Zerbrochenen. Wisst ihr, dann kommen die Menschen, wenn sie Christus als das Brot sehen, das sie aufnehmen müssen, das sie verinnerlichen müssen, das sie essen müssen, dann kommt das Denken der Menschen sehr schnell weg von den eigenen Problemen hin zum Lob Christus. Mir fällt auch immer wieder auf, dass es uns Menschen im Grunde leicht fällt, Gott um etwas zu bitten. Es gilt im Übrigen nicht nur für Christen. Ich glaube, dass es für alle Menschen gilt. Dass es auch für Menschen gilt, die nicht gläubig sind. Ich glaube, dass sie sehr leicht Gott um etwas bitten können, wenn sie in Not sind. Dass man sehr leicht mal so ein schnelles Gebet in den Himmel schießt, sozusagen. Und dann funktioniert Gott wie so eine Art Gebetsautomat. Man wirft oben ein Gebet rein für 50 Cent und unten kommt der Hauptpreis raus. Ich will dieses Beispiel nicht überstrapazieren. Aber mir fällt auch auf, wie schwer es manchmal ist, Gott für das zu loben, was er ist und was er getan hat. Kleine Beobachtung dabei ist, dass wenn man einmal sich die Gebete der Menschen anschaut und selbst Formulierungen in Büchern, die sich um das beschreiben, wer Gott ist und was er getan hat, versuchen immer ganz, ganz genau zu sein, um es auch ja wirklich richtig gut auf den Punkt zu treffen. Ich glaube, das hat etwas mit einer ganz, ganz gesunden Einstellung des Menschen zu tun. Wenn wir das vielleicht mal auf ein Beispiel reduzieren, wenn ich zwei Nachbarn habe und von einem weiß ich, wenn ich da jetzt klopfen werde, werde ich das bekommen, was ich brauche. Dann habe ich einen anderen, wenn ich da klopfe, dann wird es eine lange Diskussion geben, vielleicht werde ich das bekommen, was ich habe, vielleicht auch nicht. Wo werde ich hingehen? Natürlich zu dem, wo ich weiß, dass ich sehr leicht das bekomme, was ich brauche. Dumm wäre nur, wenn der, der auf der anderen Seite wohnt, genau das hat, was ich brauche. Dann müsste ich mir diese Gespräche antun und vielleicht bin ich dann sogar geneigt, gar nicht zu ihm zu gehen. Und wenn ich dann wüsste, dass der, der neben mir wohnt, mir es nur gibt, wenn ich auch den Satz ganz genau formuliere und alles ganz genau stimmt, dann könnte es mir zur Last werden, zu ihm zu gehen und irgendwas zu erbitten. Und das ist irgendwie, glaube ich, die Vereinigung dessen, wie wir manchmal mit Gott umgehen. Manchmal wohnt er neben uns und ist uns eine Last. Wir werden ganz genau und wir beginnen so zu formulieren, dass wir fast schon uns selbst absichern in dem, was wir sagen und tun. Und manchmal erscheint er uns wie der gute Nachbar, wie der Vater, wie der, von dem wir genau wissen, dass wir das bekommen, was wir brauchen, zu dem wir einfach reinstürmen können, bei dem wir noch nicht einmal klingeln müssen und gut aufgehoben sind. Die Nachricht der Bibel ist einfach nur, die Elenden sollen satt werden, Punkt. Was wir an Bedarf haben, wird Gott uns erfüllen. Die den Herrn suchen, die werden ihn finden. Die werden ihn ganz nebenbei auch preisen. Aber es geht nicht darum, dass wir Gott in Doktorarbeiten preisen. Es geht darum, dass wir vermutlich, nehmen wir einmal den einen Nachbarn bei ihm einlaufen, von selbst heraus sprudeln würden, vor lauter Freude und Dankbarkeit über das, was wir bei ihm bekommen. Wenn das manchmal nicht passiert, dann ist die Frage, die bleibt: Sind wir eigentlich wirklich dankbar für das, was wir bekommen? Sprudeln wir über für das, was er uns gegeben hat? Ich möchte gar nicht von Gottes Bildern reden an dieser Stelle, sondern einfach von dem Umgang, den wir mit Gott haben. Sollten wir nicht vielleicht genau die gleiche Leichtigkeit haben, der wir mit Gott umgehen, wenn wir ihn für seine Taten und für sein Wesen loben? Immerhin ist es ja der gleiche Gott. Immerhin ist es ja auch derjenige, der all das für uns bereithält. Immerhin ist ja derjenige, ist ja der Gott, der alles ausgehalten hat für uns. Wir müssen ja gar nicht irgendeine Form erfüllen. Wir müssen nur hungrig sein. Hungrig sein auf diesen Gott. Wir müssen dieses Grubbeln im Magen verspüren und zu ihm gehen wollen. Wenn man satt ist, dann kann wirklich so ein gedeckter Tisch zur Plage werden. Ich denke immer daran, wenn ich früher zu meiner Oma gehen musste, ging es nicht darum, wie man sich da verhalten hat am Tisch. Es musste alles ordentlich sein, aber Hauptsache, man hat viel gegessen. Das wurde manchmal zur Plage. Und wenn man keinen Hunger mehr hat, dann ist Essen die Strafe. Elende, die keinen Hunger haben, für die ist Gott eine Plage. Dann wird Gott verspottet. Dann wird er wie die Sau durchs Dorf getrieben. Man fühlt sich so satt. Lesen wir noch ein wenig weiter in unseren Versen. Wir sind bei Vers 28. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Ich weiß nicht, ob uns die Wucht dieser Verse bewusst ist. Ich habe mir einmal vorgestellt, wie es wäre, wenn morgen in Deutschland ein Gesetz verabschiedet würde, dass ab morgen nur noch irgendwelche Randgruppen öffentliche Ämter besetzen dürfen. Also sagen wir zum Beispiel Einbeinige, die vielleicht ihr rechtes Bein nicht mehr haben. Das wäre doch ein komisches Gesetz. Wir würden uns daran stören und sagen, was soll das? Warum werden die anderen ausgegrenzt? Wenn wir einbeinig wären, wäre das ein ganz tolles Gesetz für uns. Und wir würden sagen, ja, das Gesetz ist gut, denn endlich mal ist diese Randgruppe dran und wird ein bisschen in das Licht gerückt. Ist ja so wie diese Randgruppe, wie die Einbeinigen, so haben sich die Juden oft gefühlt. Sie haben sich oft so gefühlt, dass sie geschützt wurden durch das Gesetz, dass sie das auserwählte Volk waren und alles ihnen gehörte. Die Heiden, die um sie herum lebten, die waren sozusagen nur wie die Füllmasse in einem Paket, wie die Kügelchen, die man drumherum legt, damit das wertvolle Gut nicht kaputt geht. Stellt euch mal vor, ihr würdet in diesem Volk leben und dann kommt einer und sagt zu euch, und David war immerhin der König, immerhin wurde dieser Psalm gesungen, er war gegenwärtig in dem Volk, und dann heißt es auf einmal, dass aller Welt enden, dass die Geschlechter der Heiden sich zu Gott wenden werden. Und Gott wird diese Menschen annehmen. Es war eine Nachricht für ein auserwähltes Volk. Es war eine Nachricht für ein Volk, das dachte, dass sie die Einzigen wären, die ohne Probleme das Heil erlangen konnten. Wie gesagt, wir befinden uns hier in Psalm 22. Ein Lied, ein schön gespieltes Lied, das man unter dem Volk sang. Welch eine Nachricht! Tatsächlich wissen wir, und nun heute ist Karfreitag, wir wissen, dass dort am Kreuz tatsächlich durch den Tod Christi, Scheidewand, wie es Paulus einmal formuliert, zwischen Heiden und Juden aufgehoben wurde, weggenommen wurde, dass sie eins wurden in Christus. Genau an dieser Stelle wurden alle Menschen eins in Christus. Damit wurden nicht all die Dinge aufgehoben, die Gott geschaffen hat, sondern sie wurden vereint in Christus. Wie wunderbar wird hier Gott als der Herrscher, als der König, aber interessanterweise eben als der Herrscher über die Nationen beschrieben. Herrscher über die Nationen, über alle. Und es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ich denke, das ist uns klar geworden, dass die dort vor Gott stehen werden, die ihre Seele nicht erhalten können. Die Satten, die Fetten, die wollen und werden ihre Seele erhalten und dabei verlieren. Sie werden sie für einen Moment erhalten, wie sie so denken. Dabei hatten sie sie noch nie in ihren Händen. Und die Elenden, die Hungrigen, sie werden essen und anbeten, überall und egal, wo sie sind auf dieser Erde. Und es ist schon vielleicht für den einen oder anderen verwunderlich, dass eben hier vom Essen die Rede ist. Aber im Blick auf das Passahlamm ist die Antwort gar nicht so abwegig. Auch das Passahlamm wurde ja gegessen, in Vorschattung auf das Opfer am Kreuz. Auch im Abendmahl wird gegessen. Sicher nicht, um satt zu werden, aber um diese geistige Wahrheit zu essen, aufzunehmen, zu verinnerlichen, Christus aufzunehmen, ihn zu essen. Im Grunde, inhaltlich ist es gar nicht so abwegig. Nur beim ersten Lesen ist es komisch, dass hier vom Essen die Rede ist. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Lieben, dieser Satz ist im Grunde ganz einfach zu verstehen. Ein Same, das ist Christus. Er dient Gott. Erst wenn wir in ihm erfunden sind, dann sind wir auch Diener Gottes. Er ist der eine Same, der treu ist und der Gott dient. Und er wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. In ihm, da sind viele, die mit dieses Geschlecht, die Erben werden des Reiches Gottes. In ihm, da sind alle vereint, die zu diesem Geschlecht hinzugezählt werden. Das ist nicht schwierig, wenn wir einmal verstehen, dass der eine Same, von dem die Rede ist, Christus ist. Und die anderen, wir, alle Menschen aus allen Völkern, aus Juden wie aus Christen, werden in ihm vereint zu einem Geschlecht. Nicht Abstammung zählt in irgendeiner Weise. Es nutzt nichts in einem Gottesdienst, wenn neben dir jemand sitzt, der glaubt. Vereint werden wir nur in Christus. Dieses eine Geschlecht ist gegründet auf den einen Samen. Es ist nicht gegründet auf Abstammung. Es ist nicht gegründet auf tolle Rede, auf hohe Intelligenz, sondern auf Hunger, auf Elend, auf Not. Der eine Same hat gedient, Christus am Kreuz. Die anderen sind elend und hungrig und folgen ihm nach. Und sie werden zu einem Geschlecht gezählt werden. Wir sind beim letzten Vers, beim Abschluss dieser Passage. Dort heißt es, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen. Dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Christus hat nicht ohne Grund am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er wusste, was er tut. Es war kein Zufall. Er hat vollendet, was der Vater für ihn geplant hat. Und was der Vater auch in diesem Moment immer noch kontrolliert und beherrscht. Und dennoch hat Christus alles treu vollbracht, was er vollbringen musste. Das ist der Kern unserer Botschaft. Das ist der Kern unserer Verkündigung. Christus hat es vollbracht. Und das ist auch die, ich will es einmal nennen, die Osterbotschaft am Karfreitag. Die Passionsbotschaft am Karfreitag. Er hat es vollbracht. Nach diesem Vollbringen liegt alles in der Hand des Vaters. Jetzt hat er alles ihm übergeben. In völliger Einsamkeit liegt alles jetzt am Vater. Wird er ihn auferwecken oder nicht? Wird er im Tod bleiben oder nicht? Jetzt kann Jesus es nicht mehr beeinflussen. Jetzt liegt alles in der Hand des Vaters. Noch einmal, ich hatte ja bereits gesagt, das ist kein Zufallsspiel hier. Wir sind nicht beim Klassenbingo. Sondern es geht darum, dass der Vater alles kontrolliert, plant und durchführt. Und dennoch, als Christus seinen Geist übergibt, da war er völlig getrennt vom Vater und völlig abhängig von ihm. Alles liegt jetzt beim Vater. Und er hat es vollbracht, heißt auch, er hat das Heil am Kreuz vollbracht, indem er die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Die Sünde der Menschen, für die er gestorben ist. Die Sünde der Menschen, die er vor sich sah. Das, was er hier Gemeinde nennt. Die Sünde der Menschen, die ihn loben werden. Die Sünde der Elenden. Das ist vollbracht. Die Satten stehen weiterhin da und spotten. Die Hungrigen und die Elenden, für die ist er gestorben. Für die ist es vollbracht worden. Jetzt liegt alles beim Vater. Und dazu können wir dann in der weiteren Osterbotschaft einiges hören. Amen.